Heute Morgen möchte ich einmal darüber sprechen, warum Jesus Christus in die Welt gekommen ist. Ich will dieses Mal, und das ist vielleicht unüblich, nicht eine lange Einleitung machen, sondern gleich ins Thema einspringen. Warum kam Jesus Christus in die Welt? Es gibt mehrere Texte, die uns sagen, ich bin gekommen und dann wird der Grund gegeben. Oder des Menschen Sohn ist gekommen und dann wird wieder ein Grund angegeben. In Markus 10, Vers 45, sagt Jesus Christus uns selbst, des Menschen Sohn ist gekommen, nicht damit er sich dienen lasse. Er war kein König, der den Dienst forderte. Er hätte es tun können. Er war der große Gott, der unseren Dienst hätte fordern können. Er wird es einmal tun. Er wird einmal in die Welt kommen, um sich bedienen zu lassen. Aber das erste Mal kam er in die Welt nicht, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen. Des Menschen Sohn ist gekommen, um zu dienen. Jesus Christus selbst hat gesagt, so wie mich der Vater gesandt hat, so schicke ich euch. An jeder Stelle, heute Morgen, wenn wir hören, warum Jesus Christus in die Welt gekommen ist, wollen wir daran denken, einmal, dass er für uns kam und dass er kam, um uns ein Vorbild zu sein. Nicht in allem ist er unser Vorbild, denn wir können unser Leben nicht für die Welt geben. Wir können unser Leben Jesus geben und wir können für Jesus gebraucht werden. Aber wir können nicht für andere sterben. Darin ist Jesus Christus einmalig. Aber an verschiedenen Stellen können wir ihm nachfolgen. An dieser Stelle können wir beginnen. Des Menschen Sohn ist gekommen, um zu dienen. In Hebräer Kapitel 10 lesen wir in den Versen 5 bis 7 einige Worte, die Jesus Christus gesprochen hat, als er in die Welt kam. Hebräer 10, Verse 5 bis 7 heißt es, darum sagt er, wenn er in die Welt kommt, Opfer und Dank, Opfer und Dargebrachtes, wolltest du nicht, aber einen Leib bereitetest du mir. An Brandopfern und Opfern für Sünde hattest du dein Wohlgefallen nicht. Das heißt, obwohl Gott sie verordnete hatte, war dieses nicht das eigentliche Ziel. Sie waren nur Bilder. Sein letztes Wohlgefallen war nicht daran, sondern an dem eigentlichen Opfer. Dann sagte ich, siehe, ich komme. In der Rolle des Buches ist von mir geschrieben worden. Ich komme, deinen Willen, Gott, zu tun. Jesus kommt, den Willen Gottes zu tun. Und der Wille Gottes war die Rettung der Welt. Interessant ist hier, wie das Psalmwort zitiert wird. Im Psalm steht geschrieben, die Ohren hast du mir aufgetan. Aber hier steht geschrieben, einen Leib hast du mir bereitet. Wieso kann der Schreiber hier zitieren, den Leib hast du mir bereitet, wenn im Psalm geschrieben steht, die Ohren hast du mir geöffnet? Das sind doch zwei ganz verschiedene Angelegenheiten. Nun, auf der Oberfläche gesehen, ja, bis wir merken, worum es eigentlich geht. Was war das Öffnen des Ohres? Im mosaischen Gesetz beginnt das Gesetz mit den 10 Geboten. Kaum aber sind die 10 Gebote gegeben worden, dann kommt die Auslegung dieser 10 Gebote. Der Grundstein des ganzen mosaischen Gesetzes sind die 10 Gebote. Auf diesen 10 Geboten sind weitere Worte Gottes aufgebaut. Zunächst ist es die Auslegung der 10 Gebote. Wie sieht das in Israel aus, wenn die 10 Gebote gehalten werden? Gott schreibt das vor. Er zeigt, wie das im Einzelnen aussieht, in ihrer Kultur, in ihrer Zeit. Später kommen dann die prophetischen Worte, die auf diesem Ganzen aufgebaut sind. Aber in 2. Mose 20 haben wir die 10 Gebote und dann ab Kapitel 21 haben wir die Auslegung, das heißt die Anwendung, wie das im Praktischen aussieht. Und wissen Sie, wie das erste Gebot dann lautet? Der erste Kommentar gleichsam zu den 10 Geboten. Wenn ein Sklave lieber Sklave bleiben will, als frei werden, dann soll man ihn zur Tür nehmen und er soll sein Ohrläppchen gegen den Türpfosten tun und man soll ihm das Ohr öffnen, durchbohren. Für Jesus war das Öffnen des Ohres eines Sklaven sein Leib. Er war der ewige, allgegenwärtige Gott und ließ sich einmauern gleichsam, versklaven in einen Leib. Er kam gleichsam in das Gefängnis eines Leibes. Und dennoch war gerade dieser Leib nicht nur eine Verschleierung oder eine Einengung, sondern das Mittel zur Offenbarung. Denn gerade durch diese Leiblichkeit hat uns Jesus Gott gezeigt, hat uns Jesus sich selbst geoffenbart. Aber mehr darüber gleich. Zunächst einmal wollen wir dieses festhalten. Jesus kommt, geboren in Bethlehem, um den Willen Gottes zu tun. Das schloss seine Leiblichkeit ein. Dadurch sollte er sich zum Opfer geben können. Nun die detaillierende Frage, wie dient Jesus Christus? Ich habe es schon angedeutet, wenn Jesus Christus einen Leib bekommt, dann ist es deshalb, weil er Gott offenbaren will. Es heißt in Johannes 1, Vers 18, das Wort wurde Fleisch in Vers 14 und dann das Gesetz wurde durch Mose gegeben, aber die Gnade und die Wahrheit sind durch Jesus Christus gekommen. Und dann heißt es in Vers 18, der Sohn, der im Schoße des Vaters ist, der hat den Vater ausgelegt. Im Grundtext steht das Wort exegesiert. Exegese ist die Lehre von der Auslegung. Jesus Christus hat uns Auslegungen gegeben über Gott. Er hat über seinen Vater gesprochen und hat ihn erklärt. Er hat die Wahrheit über Gott zerlegt, hat sie uns plastisch gemacht. Jesus Christus hat über seinen Vater gesprochen und hat seinen Vater Gott geoffenbart. Die nächste Stelle ist in Johannes 14, wo Jesus in den Versen 8 bis 11 unter anderem auch Philippus anspricht und dort hält er fest, wer mich sieht, der sieht den Vater. Hat man Jesus gesehen, dann weiß man ganz genau, wie Gott aussieht. Nicht dem Leibe nach, sondern dem Geiste nach. Durch seinen Leib offenbart Jesus den Vater, der Geist ist. So wie Jesus schaut mit den Augen, so wie seine Gesichtszüge sind, so wie sein Mund spricht, so wie seine Hände sich bewegen, so wie er sich gibt in seinem ganzen Verhalten, so ist Gott. Genauso In Hebräer 1 lesen wir, dass Jesus ganz vollkommen, ganz genau dem Vater in seinem Wesen entsprochen hat. Er ist das genaue Abbild von Gott. Jesus Christus hat uns den Vater gezeigt. In 1. Timotheus 3 lesen wir, dass wenn Jesus Mensch wird, er Gott geoffenbart im Fleisch ist. In Jesus haben wir keinen geringeren, denn Gott selbst. Noch weiter gehen wir ins Detail. Wie offenbart Jesus den Vater? Was sagt er uns über Gott und was zeigt er uns über Gott? Ich will hier zweierlei nennen. Jesus zeigt uns Gott als Vater. Der Gedanke der Vaterschaft Gottes war zwar im Alten Testament schon da, aber Jesus zeigt uns noch viel deutlicher, was es heißt, wenn Gott ein Vater ist, der für uns sorgt. In Matthäus 6 sagt Jesus, wenn du betest, bete zu deinem Vater. Er lehrt seine Zeitgenossen und ganz besonders seine Jünger, dass Gott unser Vater ist. Das heißt, so wie der Vater ist, den wir uns als Vollkommenen vorstellen würden. Und niemand, der den Begriff Vater kennt, hat nicht irgendwelche Vorstellungen von einem Vater. Immer wieder in unserer heutigen Zeit, wo die Psychologie unser Denken geprägt hat, sagt man, es fehlt manchen Menschen ein richtiges Vaterbild. Das stimmt nur bis zu einem gewissen Maße. Denn auch der, der kein rechtes Vaterbild hat, weiß im Grunde, wo sein Vater dem Vaterbild, das für ihn ein Ideal ist, nicht entsprochen hat. Er weiß, dass ein rechter Vater für einen sorgen sollte. Und wenn er keinen Vater gekannt hat, dann vermisst er einen. Er weiß, dass ein Vater nicht so ist. Jeder Mensch hat ein gewisses ideales Vaterbild. Es mag unvollkommen sein, aber niemand kann sich hier drücken und sagen, ich weiß nicht, wie Gott Vater sein kann. Er weiß es. Er muss anfangen, ehrlich zu sein. Gott ist der Vater, den wir in unseren Vätern gesehen haben, wenn sie Gott entsprochen haben. Und Gott ist der Vater, den wir uns gewünscht hätten, wenn unsere Väter nicht dem Bilde des Himmels entsprochen haben. Wir wissen ungefähr, wie ein Vater sein sollte. Und Jesus sagte, unser Gott ist der Vater. Ein Vater, der nicht etwas ins Leben ruft und dann davonläuft. Ein Vater, der nicht nur dabei bleibt, sondern wirklich für das neu entstandene Leben sorgt. Ein Vater, der vorangeht und führt. Ein Vater, der den Weg zeigt und sagt, hier nicht, sondern da. Das ist unser Vater in dem Himmel. Wenn du betest, dann bete zu deinem Vater. Das heißt, dieser Vater ist ein persönlicher Vater. Ich war im Hause von Rumänen-Deutschen. Ich hatte gehört, sie hätten etwa 17 Kinder. Die Leute wollte ich mal kennenlernen. Ich weiß nicht, ob eines der Kinder da war. Ich war sehr enttäuscht, als ich dorthin kam. Die waren wohl alle außer Hauses, die meisten von ihnen vielleicht in der Jugendstunde. Einige waren wohl schon verheiratet. Aber ich bin mir gewiss, dass jedes dieser Kinder den Vater als persönlichen Vater kennt. Nicht nur als einen Vater von einer Masse von Kindern. Jedes dieser Kinder darf zum Papa kommen und sagen, Papa, du bist mein Vater. Und der Vater wird sagen, ja, was möchtest du? Ich nehme Zeit für dich. Jesus lehrt uns zu beten zu unserem Vater, zu meinem Vater. Der Herr ist mein Hirte, dürfen wir sagen. Dann aber lehrt auch Jesus zu beten, unser Vater. Denn Gott ist ein Gott der Gemeinschaft. Wir sind nicht in der Isolation, sondern wir sind eine Gruppe und wir, die Tatsache, dass wir einen Vater haben, macht uns zu Geschwistern, wenn wir alle ihn als Vater kennen. Jesus hat uns eine ganze Menge über Gott, seinen Gott als Vater gezeigt. In Matthäus 6, Vers 32 sagt er, euer Vater weiß. Das ist ein sehr großes Wort. Die Hanna, glaube ich, war es ja, 1. Samuel 2, nachdem sie ihr Kind bekommen hatte, singt sie ein Loblied und sagt, Gott ist ein Gott, der weiß. Sie hat erlebt, dass Gott um ihre Not wusste und er hat sich ihrer Not angenommen. Nun ist es so bei Gott, wenn er irgendetwas weiß oder irgendwo ist, dass es nicht dabei bleibt. In 1. Mose 39 lesen wir einmal, und Gott war mit Josef oder war bei ihm. Wenn jemand das liest, der ganz nüchtern denkt und sehr genau, dann kann er sich fragen, ja, was hat das schon bitte zu bedeuten, wenn Gott da ist, wo Josef ist? Sie steigen in die Straße, in das Tram und sie setzen sich bzw. stehen mit jemandem und ich kann sagen, jetzt ist jemand bei ihnen. Ja, und? Was hat das schon zu bedeuten? Aber wenn Gott bei uns ist, das ist etwas anderes. Wenn Elia nach dem Weggang von Elisa ausruft, wenn er zum Jordan kommt, und wo ist jetzt der Gott Elias? Dann will er nicht, will er nicht wissen, wo Gott sich geografisch aufhält. Er weiß, wo Gott ist, da handelt er. Die Frage nach dem Ort, nach dem Aufenthalt Gottes, ist eine Frage nach dem Handeln Gottes. Wenn Gott irgendwo ist, dann heißt das, dann handelt er. Und wenn wir einander trösten und sagen, der Herr sei mit dir, dann soll das nicht nur eine gewisse Gegenwart zum Ausdruck bringen, sondern das heißt, dieser Gott setze sich ein für dich. Du bist nicht alleine. Wenn Gott mit Josef ist, dann setzt er sich für ihn ein, er bewahrt ihn. Er ist ein lebendiger Gott. Und wenn Gott etwas weiß? Der Psalmist sagt, Gott hat herabgesehen und hat mich, den Gefangenen, gesehen. Ja und? Wenn Hagar sagt, du Gott siehst mich, dann heißt das im Hebräischen, du Gott sorgst für mich, Fürsorge. Vorsehung heißt Fürsorge. Unser Gott ist ein Gott der Fürsorge. Nicht nur Vorherwissen. Er sorgt für uns. Das ist der Vater, den Jesus uns zeigt. Euer Vater weiß. In Lukas 4 steht geschrieben, Jesus Christus kam und hat das Königreich Gottes verkündet. Das geht einen Schritt weiter. Wenn Jesus Christus kommt, kommt das Reich des Himmels. Die Psalmen lehren uns, dass Gott im Universum König ist. In den Büchern Samuel lernen wir, dass Gott König in Israel sein will. Wenn Israel sich einen König wünscht, dann heißt es, sagt Gott, sie haben mich abgelehnt, damit ich nicht König sei über sie. Die Wahl Sauls stellte die Verwerfung Jahwes dar. Und dennoch hat Gott Israel nicht verlassen. Er hat ihnen hat dem Volk einen König gegeben. Gott ist der König Israels. Aber er herrscht nicht in Israel. Denn Israel verwirft ihn. Wenn Jesus kommt, dann kommt der Himmel auf die Erde und dann will Gott in der Gestalt von Jesus König sein. Nun hat Israel einen König sich gewünscht, der größer sei denn Saul. Als Israel Saul zum König sich wünschte, beziehungsweise einen König wünschte und der war dann Saul, dann wollten sie jemanden, der äußerlich eine gewisse Autorität darstellte. Und das blieb so, bis sie auf den Messias warteten. Sie warteten auf eine irdische Gestalt, die irdische Herrlichkeit darstellen würde. Und auch Ben-Hur, dessen Geschichte manche vielleicht kennen, dieser Jude, der zum Eiferer wird für sein Volk, der gesellt sich zu den Seloten in Galiläa und trifft dann eines Tages, wie der Schreiber sagt, einen der ursprünglichen drei Weisen, die aus dem Morgenland gekommen waren, um Jesus anzubeten. Einer von diesen ist noch am Leben. Nun schildert der Autor dieses Romans, dieser Geschichte, wie Ben-Hur diesem Mann begegnet. Und sie sprechen über Jesus, der in dieser Zeit schon unterwegs ist. Und Ben-Hur ereifert sich über Jesus und er möchte dabei sein, wenn man ihn zum König macht. Er sieht in ihm einen Befreier Israels aus der Hand Roms. Und in seiner weisen Art sagt dann dieser alte Mann, der Jesus als Kind kennengelernt hatte: Wenn Jehuda, dieser Jesus ist König. Er will auch König sein, aber er will König sein in deinem Herzen, nicht auf einem Thron. Da beginnt es, die persönliche Königschaft. Jesus kommt nicht, um eine äußerliche, glorreiche Gestalt darzustellen, sondern um König zu werden im Innern eines Menschen. Wir brauchen nämlich einen König. Wir haben zur Genüge festgestellt, dass wir uns selbst nicht beherrschen können, keiner von uns. Wir sind herrschsüchtig und können uns selbst nicht beherrschen. Keiner von uns. Keiner von uns folgt dem Ideal, das er sich selbst gestellt hat. Jeder von uns hat ein schlechtes Gewissen. Nicht nur Gott gegenüber, sich selbst gegenüber. Jeder von uns ist frustriert. Ich weiß, wie Sie denken. Sie denken genauso wie ich. Ich kenne Sie, weil ich mich selbst kenne. Wissen Sie, wo ich das her habe? Das habe ich von einem sehr weisen englischen Verkündiger, hinter dem ich einmal saß, weil ich teilnahm am Programm. Und ich hatte sehr gute Gelegenheit, ihn zu hören, weil er sehr nahe war. Es war eine sehr große Versammlung. Und er machte deutlich, wie er wusste, was im Herzen eines jeden war. Denn er sagte, Sie denken genauso, wie ich denke. Das war eine Lektion für mich. Wir sind alle gleich. Niemand von uns entspricht seinem eigenen Ideal, geschweige denn dem Ideal, das Gott für uns hat. Wir sind alle frustriert und wir sind alle solche, die mit einem schuldigen Gewissen rumlaufen. Niemand ist König. In den Sprüchen, im Buch der Sprüche heißt es, es ist besser, sich selbst zu beherrschen, als eine Stadt einzunehmen. Das Königsein beginnt hier, nicht in der Stadt. Jesus ist der König, den wir brauchen. Und wissen Sie, was für ein König er ist? Er sitzt auf einem Thron heute im Himmel. Und wie heißt der Thron? In Hebräer 4 wird er uns genannt. Er ist ein Thron der Gnade. Ja, aber es heißt doch, er wird die Völker weiden mit einem eisernen Stabe. Ja, das kommt noch. Wer dann zu spät dran war bei der Gnade, der kommt dann dran. Kommen Sie heute zu Jesus und Sie werden seinen Hirtenstab erleben, der Sie tröstet. Und nicht den eisernen Stab. Heute erleben Sie diesen König als den, der sich für Sie einsetzt. Denn ihm ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ein König kommt zu dir. Euch ist heute ein Heiland geboren in der Stadt Davids. Er wird Herr sein, König sein. Er verkündigt die Königsherrschaft Gottes und will sie auch einführen. Nicht nur spricht Jesus über die Königsherrschaft und die Vaterschaft Gottes, nicht nur so offenbart er Gott, sondern er stellt Gott dar in seinem Wesen. Das heißt, das Wesen von Jesus ist das Wesen Gottes. Wenn Gott Vater ist, dann ist Jesus Vater, weil Jesus Gott ist. Wir unterscheiden zu schnell zwischen Vater, Sohn und Heiliger Geist. Alle drei sind Vater. Gott der Vater und Gott der Sohn. In Johannes 14 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich will euch nicht als Waisen zurücklassen. Wieso? Er war ihr Vater gewesen. Er geht weg. Er war kaum älter als sie. Vielleicht waren einige der Jünger älter als er. Aber jeder hatte ihn als Vater erlebt, als echten Vater. Wohl dem Jugendlichen, der einen anderen Jugendlichen als wirklich Reifen erlebt. Ich habe das in meiner Jugend erlebt. Ich hatte einen Freund, der war nicht viel älter als ich, aber war für mich wie ein Vater. Das gibt es. Und Jesus war nicht nur so, sondern er war der lebendige Gott in Leibgestalt. Und man hat ihn wirklich als Vater erlebt. Aber als er wegging, hat er sie nicht vaterlos gelassen, sondern den Geist geschickt. Und jetzt war der Geist ihr Vater. Jesus ist in seinem Wesen ein Vater für seine Jünger. Und so ist er auch heute immer noch. In Jesus haben wir einen rechten Vater. Und dann heißt es, Jesus ist gekommen, um Gott zu offenbaren als den Treuen. Das ist eine andere Seite der Gottheit, die Jesus Christus zur Offenbarung, zur Enthüllung bringt. In Römer Kapitel 15 lesen wir einmal, in Vers 8, ich sage aber, Jesus Christus ist ein Diener geworden, und bei diesem Thema sind wir, Jesus Christus ist ein Diener geworden, wem? Der Beschneidung, wozu? Für die Wahrheit Gottes, wie? Um die Verheißungen der Väter zu bestätigen. Jesus Christus offenbart die Treue Gottes genauso, wie er die Vaterschaft Gottes offenbart, in Worten und in seinem Wesen. Jesus Christus spricht von der Treue seines Vaters und er selbst stellt die Treue Gottes dar. Gott hatte verheißen, einen Messias zu senden. Und Jesus ist dieser Messias. Gott hält sein Wort. Er hatte versprochen, einen Retter zu senden. Und er sendet ihn. Es hat zwar lange gedauert, aber so vergewissert uns Petrus, Zeitlänge trägt in keiner Weise ab von der Treue Gottes. Wenn Petrus sagt, 1000 Jahre sind bei Gott wie ein Tag, dann erklärt er uns dort nicht, wie immer wieder gesagt wird, das Zeitverständnis Gottes. Wir brauchen uns gar nicht zu irren darüber. Gott weiß, was Zeit ist. Er kennt die Zeit genauso, wie wir sie kennen. Gott hat nicht ein anderes Zeitverständnis als wir. Es geht nicht um das Zeitverständnis von Gott. Gott hat die Zeit geschaffen. Er weiß genau, was Zeit ist. Und übrigens, wenn es heißt, dass in der Ewigkeit keine Zeit gibt, dann gibt es aber etwas sehr Ähnliches. Es gibt Ablauf, Sequenz. Es ist nicht alles durcheinander im Himmel. Aber zurück, das war ein bisschen philosophisch. Was will denn Petrus sagen? Petrus will sagen, egal wie lang es dauert, bis Jesus wiederkommt, die Treue Gottes wird nicht geringer mit dem Abstand zwischen Himmelfahrt und Wiederkunft. Heute sind es fast 2000 Jahre, seit er weg ist. Die Treue Gottes ist genauso unverbraucht nach 2000 Jahren, sagt Petrus, wie nach 2000 nach dem Ölberg, nach zwei Tagen nach dem Ölberg. Zwei Tage nach dem Ölberg klingt es immer noch in den Ohren der Jünger, was die Engel da gesagt haben. Und Petrus sagt 2000 Jahre nachher, ist die Treue Gottes genauso unverbraucht. Gott wird sein Wort halten, und wenn's 4000 Jahre dauert. 1. Mose 3, Vers 15. Derselbe wird dir den Kopf zertreten. Und Satan weiß, Gott hält sein Wort. Und 4000 Jahre später hält er sein Wort. Und der Samen, der Satanzertreter kommt. Wir wissen nicht genau, wie viele Jahre es waren, aber nehmen wir einmal an. Es waren etwa 4000 Jahre. Es ist nichts, eigentlich nichts dagegen zu sagen, soviel ich weiß. Aber darum geht es ja nicht. Es geht um die Treue Gottes. Man will es mehr haben. Gut, dann sollen es 6000 Jahre sein. Und? War Gott weniger treu? Nein. Er kam. Jesus kam. Es hat lange gedauert, aber Jesus bürgt für die Treue Gottes. In Lukas 1 heißt es in Vers 37, da sagt Gabriel zu Maria, bei Gott ist keine Aussage unmöglich. Vielleicht sagt jemand, der den Text kennt, es steht aber in meiner Bibel, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und ihre Übersetzung ist richtig. Und meine auch. Denn eine Aussage ist ein Ding. Nicht jedes Ding ist eine Aussage, aber jede Aussage ist ein Ding. Und das griechische Wort, genau wie das hebräische Wort, welches es übersetzt, bedeutet gleichwohl Wort und Sache. Und beides stimmt. Denn wo kommen die Sachen her? Vom Wort Gottes. Gott hat gesprochen und jetzt gibt es Dinge. Nicht wahr? Gott hat gesprochen und es gab ein Kind. Gott spricht und kein Ding ist unmöglich. Wenn Gott gesprochen hat, dann gibt es das. Zacharias wollte das nicht glauben. Er wollte den Engel unterweisen. Und der Engel kam, um ihm Informationen zu geben. Und Zacharias sagt, Moment einmal, himmlische Bote, du bist nicht genau informiert über den Zustand meiner Frau. Bei Maria war das wohl kaum eine Gefahr. Aber, oder war dies bei dem Zacharias? Kann sein, dass dies beim Zacharias war. Ich habe mich jetzt gar ein bisschen... Nein, dies war doch bei der Maria. Ja. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria sagt, ich kenne keinen Mann. Das war nicht ein Einwand. Das war der Grund für ihre Neugierde. Sie fragte, wie wird das geschehen? Normal kann es nicht geschehen. Es muss anders sein. Gut, sagt Gabriel, ich sage dir auch. Ich sage dir nicht gleich wie, in etwa schon, aber auf jeden Fall, bei Gott ist kein Ding unmöglich, das darfst du wissen. Es wird geschehen. In der Bibel steht geschrieben, dass wenn Gott etwas getan hat, dann dürfen wir uns darauf berufen, dürfen wir davon lernen, dass er das tun kann, was er dort getan hat. Was heißt das? Wenn Gott zum Beispiel die Welt geschaffen hat, dann kann er irgendetwas tun. Und ein Israelit, der in Schwierigkeiten geraten ist, darf zu seinem Gott kommen und sagen, Herr, du hast die Welt geschaffen, und zwar aus nichts. Hiob 26, Vers 7. Er hat die Welt in nichts hineingestellt, auf nichts aufgehängt, heißt es dort. Wenn du das tun konntest, dann kannst du hier handeln. Kennen Sie eine Situation in Ihrem Leben, wo alles zugemauert ist? Wo nichts, wo keine Aussicht ist? Kürzlich bekamen wir einen Brief von Freunden, die waren früher hier in Basel gewesen, waren unsere Mitarbeiter gewesen in der englischen Gemeinde. Vielleicht entsinnen sich einige von Ihnen derer noch, von den Rempels, Clarence Rempel. Jetzt haben sie Kinder, 4, und die sind schon etwas älter. Aber die Jüngste ist noch nicht so groß. Und sie schreibt, sie müssen immer wieder schmunzeln über die Ausdrücke, die aus dem kleinen Mund kommen. Und jetzt sagt jeder in der Familie, wenn er etwas nicht finden kann, meine Augen haben kein Glück. Das heißt, die Kleine hat gesagt, wenn sie nicht etwas finden konnte, ich habe kein Glück. Das heißt, es glückt mir nicht, es zu finden. Und dann hat sie gesagt, meine Augen haben kein Glück. My eyes are out of luck. Das sind aber nur meine Augen. Ja? Die Augen Gottes sehen alles. Haben Sie etwas verloren? Ihre Brille? Ein Buch? Ihren Schlüssel? Gott weiß, wo er ist. Gott weiß, wo es ist. Ja, darf man denn über so etwas beten und warum nicht? In den vergangenen Tagen, als der Schnee alles bedeckte, vielleicht hier in Basel nicht, bei uns in Esch war es so, da habe ich die Vögel gesehen. Und ich dachte, ja, die suchen jetzt nach Nahrung und finden wohl nichts. Aber die Bibel sagt uns, und daran musste ich wohl denken, unser Vater sieht, was die Sperlinge brauchen. Er sieht, was sie brauchen. Er sorgt für sie. Und wenn er für sie sorgt, dann nicht für mich. Er sorgt für uns. Ja, aber wir haben keine Garantie, dass er unsere Gebete hören wird. Nein. Und wir wollen wissen, wir wollen uns sagen, dass er weiß, was gut für uns ist. Das stimmt. Aber dieses dürfen wir wissen, dass wir mit unseren Bedürfnissen zu ihm kommen dürfen. Und wenn ich etwas verloren habe, oder wenn mir etwas fehlt, oder wenn mir etwas drückt, oder etwas Not macht, darf ich zu ihm kommen. Genau wie diese indische Frau mit ihren Nöten bei den Teenagern. Und wir wissen, wie klein die Nöte manchmal sind. Ich habe erst später gelernt, dass die Nöte, die Teenager uns bereiten, gar nicht manchmal solche großen Nöte sind. Die tun nur so, als ob sie so groß sind. Ja. Aber die Nöte sind gar nicht so groß. Teenager sind weder Kinder noch Erwachsene. Eine Mischung von beidem. Und manchmal wissen wir nicht, ob sie Kinder sind oder ob sie Erwachsene sind. Sie sind weder dies noch das. Manchmal tun sie aber wie Erwachsene. Das ist das Problem. Und das bringt uns aus der Fassung und verwirrt uns. Und manchmal tun sie, wenn sie Kinder wären. Und wir nehmen sie viel zu ernst. Wenn wir Kinder wirklich ernst nehmen wollen, dann müssen wir sie manchmal nicht zu ernst nehmen. Gott weiß, was wir brauchen. Und wir dürfen um alles beten. Auch um kleine Dinge. Die ganz kleinsten Dinge. Wir dürfen alles ihm sagen. Und dann dürfen wir es bei ihm lassen. Er erzieht auch uns. Auch wir sind kleine Kinder. Und wir sind manchmal nicht nur kindlich, sondern wirklich kindisch. Aber dieses habe ich auch gelernt bei meinem Vater im Himmel. Er leistet es sich, mich als Kindischen anzunehmen. Ich darf bei Gott auch einmal kindisch gewesen sein. Haben Sie die Zeitform beachtet? Ich sagte nicht, ich darf morgen kindisch sein. Ich habe gesagt, ich darf einmal kindisch gewesen sein. Das heißt, wenn ich kindisch war, es war nicht richtig, dann darf ich aber zu meinem Vater kommen. Und ich werde nicht umgebracht. Ich werde nicht zerstört. Er hat mich angenommen. Jesus ist schon für mich gestorben. Er ist schon gekommen. Das steht als Mauer, als Wand hinter mir. Das ist der große Schutz. Ich darf heute kommen, so wie ich bin. Das habe ich von Roy Hession gelernt. Wir dürfen heute mit unseren Fehlern kommen. Wir werden nicht zerstört. Wir werden angenommen. Die Jünger vergessen Brot. Immer wieder muss ich daran denken. Jesus macht keine Vorwürfe. Wir dürfen auch einmal etwas vergessen haben. Wissen Sie, wir dürfen kommen, so wie wir sind. In Jesus Christus ist Gott Kind geworden, ist Gott Jugendlicher geworden. Er versteht, sagt der Schreiber an die Hebräer, alle unsere Situationen. Es gibt keine Situation, die er nicht kennt. Er kannte sie schon vorher. Aber wir haben jetzt keine Entschuldigung. Wir haben jetzt keine Entschuldigung, ihm vorzuwerfen, er würde uns nicht verstehen. Wir wissen jetzt, er kann uns verstehen. Ja? Wir können das jetzt verstehen, dass er uns verstehen kann, seit Gott Mensch geworden ist. Gott ist treu. Nun, vielleicht bei einer anderen Gelegenheit kann ich Fortsetzung machen mit diesem schönen Thema. Jetzt müssen wir leider abbrechen. Sie wollen nach Hause und wir auch. Wir wollen zusammen beten. Unser Vater in dem Himmel, weil du im Himmel bist, bist du groß. Du bist auch hier auf der Erde, aber du bist dort wohnhaft. Du thronst über allem. Dass du Vater bist, sagt uns, dass du um das Kleinste besorgt bist. O Herr, du hast uns gelehrt zu beten. Lehre uns, wirklich dabei zu bleiben und wirklich zu beten. Hilf uns, Herr, im Vertrauen zu beten. Hilf uns, Herr, nie zu vergessen, dass die Sache um Gott eine letzte Wirklichkeit ist und dass es stimmt, dass du in die Welt gekommen bist. Dass du in die Welt gekommen bist, um zu retten und zu helfen. Wir danken dir, Herr, dass dieses geschichtliche Wahrheiten sind, die für morgen und für heute Bedeutung haben. Wir danken dir, Herr, dass wir uns ganz auf dich verlassen können. Du bist ein Vater und ein treuer Vater. Lass uns, Herr, mit dieser Gewissheit von hier gehen und davon leben und davon Kunde weitersagen. Amen.